Hat dir schon mal jemand gesagt, du seist zu nett für diese Welt? Dann war das vermutlich kein Kompliment, sondern eher eine Mitleidsbekundung. Denn Menschen, die keine Grenzen setzen und immer Ja sagen, werden leider häufig unterschätzt und ausgenutzt. Aber in dieser Folge schaffen wir Abhilfe. Du erfährst, wie du dir mehr Respekt verschaffen kannst, ohne dich zu verstellen, und wie du verhinderst, sowohl im Job als auch in Beziehungen ausgenutzt zu werden. Timon hat für diese Folge einen der bekanntesten Karriereberater aus dem deutschsprachigen Raum zu uns in den Podcast eingeladen, nämlich Martin Werle. Seine Bücher sind Bestseller und gerade für introvertierte Menschen hat er auch immer wieder viele wertvolle Anregungen parat, um sich Gehör zu verschaffen. Gerade erscheint sein neues Buch, Den Netten beißen die Hunde, wie sie sich Respekt verschaffen, Grenzen setzen und den verdienten Erfolg erlangen. Also viel Freude mit diesem Interview. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina.
Ich bin Timon.
Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Diese Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still und Stark Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu, plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com/stillundstark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge.
Ja, heute darf ich Martin Werle begrüßen. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor und Deutschlands bekanntester Karriere- und Persönlichkeitscoach. Hallo Martin.
Hallo Timon, grüß dich.
Wie war dein Tag bisher?
Mein Tag war schön. Ich war heute Morgen zum Angeln. Das heißt, ich war in der Natur draußen. Habe jetzt gerade vor unserem Gespräch schon ein Interview gegeben, bin also auch gut im Thema drin und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Klasse. Ja, heute wollen wir über ein Thema reden, das, glaube ich, sehr, sehr viele betrifft. Manche auch so, dass sie es gar nicht wissen, und zwar das Thema Nettigkeit. Und am Anfang dachte ich auch so, naja, Nettigkeit ist doch eine klasse Charaktereigenschaft. Aber du hattest das erwähnt, es ist eine Studie, wo gesagt wird, und das fand ich wirklich so markant, selbstlose Menschen sind fast so unbeliebt wie ihre Gegenpole, die sehr gierigen Menschen, die so gut wie nichts beitragen, aber erwarten, dass sie den vollen Lohn des Erfolgs einer Gruppe ernten. Wie kommt das, dass nette Menschen gar nicht so gut ankommen, wie sie es selber hoffen?
Das kommt daher, dass man meistens, wenn man etwas intendiert, genau das Gegenteil erreicht. Also wenn ich zu dir jetzt sage, sei mal bitte schön spontan, dann wird es dir wahnsinnig schwer fallen, spontan zu sein. Und wenn jemand mit Nettigkeit erreichen will, dass ihn alle mögen, dass er beliebt wird, dann erreicht er meistens genau das Gegenteil, denn da haben wir es zu tun mit der paradoxen Wirkung des Appells. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum ist jemand angesehen, warum bekommt jemand Respekt, dann wird die Antwort selten sein, nur deshalb, weil er nett ist, sondern das sind halt auch oft Menschen, die Charakter zeigen in bestimmten Situationen, die auch mal eine unbequeme Entscheidung fällen. Und die Netten, das beschreibe ich ja in meinem Buch, die Netten, die werden laut dieser Studie, die du zitiert hast, zum einen als Leute wahrgenommen, die die weniger Netten unter Druck setzen. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Schlange stehe an der Supermarktkasse und ich lasse einen nach dem anderen vor, weil ich so nett bin, sie dürfen zuerst und sie dürfen zuerst, dann denkt der weniger Nette in der Nachbarschlange, wenn der Typ so weitermacht, entsteht auf mich ja Druck, dass ich auch jemanden vorlasse. Das heißt, das Vorbild der Netten, das bringt die weniger Netten in Zugzwang Und ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist auch der, dass weniger nette Menschen oft unterstellen, der Nette tut das mit Absicht. Der ist nicht nett, weil er wirklich nett ist, sondern der will was von mir, der will was von seinem Chef, der will sich einschleimen. Das heißt, es wird durch eine negative Brille gesehen. Und das alles sind Risiken, die mit dem Nettsein in der Außenwirkung verbunden sind. Die Innenwirkung ist natürlich auch interessant.
Da kommt ja jetzt so ein bisschen der Verdacht auf, dass man das eigene Ego in den Vordergrund stellen muss. Man sagt, okay, Ellenbogengesellschaft, jetzt werde ich auch ein Teil davon. Wie verstehst du das? Ist das jetzt, dass man Nettigkeit abschalten sollte oder was muss ich jetzt tun?
Nettigkeit ist was ganz Wunderbares und das ist mir auch ganz wichtig an meinem Buch, dass ich sage, unbedingt nett bleiben, aber immer überlegen, in welcher Situation ich nett bin und zu wem ich nett bin. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich so viele Menschen jetzt in den letzten Jahren in meinen Beratungen hatte, die unterschätzt wurden, nur weil sie nett sind, die bei Beförderungen übergangen wurden, nur weil sie nett sind, die keine Gehaltserhöhung bekommen haben, nur weil sie nett sind oder die von allen anderen aufgesucht werden, die Sorgen haben, die sich mal ausheulen wollen. Aber wenn sie dann selber ein Problem haben, dann hört ihnen keiner zu. Und genau an diese Menschen wende ich mich und ich sage, es ist wunderbar, nett zu sein, aber sei bitte nur nett zu den Menschen, die dasselbe für dich tun. Und habe auch die Möglichkeit, dich abzugrenzen, wenn zum Beispiel ein Kollege dir was auf den Tisch wirft und sagt, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Da muss ich mir auch mal die Frage stellen, ist dieser Gefallen nur in seinem Interesse oder ist er auch in meinem? Also man muss auch die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, denn Nettigkeit, die funktioniert nicht nur nach außen. Wenn ich nur nett zu anderen bin, aber nicht nett zu mir bin, dann gehe ich emotional pleite und das sollte man unbedingt vermeiden.
Das ist ein guter Punkt, weil ich denke, vielen Menschen ist das gar nicht so aufgefallen, dass ihre Nettigkeit nicht dafür sorgt, dass man sie auch nett behandelt, sondern dass man sie manchmal sogar als Fußabtreter dann behandelt, unbewusst, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, mit dem kann man das ja machen, der muckt ja nicht auf, also vielleicht ist das gar nicht schlimm für den. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle oder die sich dann natürlich auch ergibt, ist, woher kommt das, dass man so dieses dringende Bedürfnis hat, nett zu sein? Gibt es da irgendwie einen Hintergrund?
Ja, den gibt es und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Du musst dir vorstellen, in der Frühzeit der Menschheit, da konntest du nur überleben, wenn du dich in einer Horde bewegt hast mit anderen Menschen. Sonst wärst du verhungert, sonst wärst du erfroren. Du musstest also die anderen dir gewogen halten. Und wenn du aus dieser Horde ausgegrenzt wurdest, aus welchen Gründen auch immer, wenn die gesagt haben, den wollen wir nicht mehr bei uns haben, dann warst du sozusagen dem Tod ausgeliefert. Und daher ist bei uns ja auch dieser Reflex der Scham zum Beispiel, dass wir rot werden, wenn wir das Gefühl haben, wir haben was Peinliches getan, der gesellschaftlichen Scham, dieses Gefühl ist sehr, sehr ausgeprägt. Und die zweite Quelle, das ist die Kindheit, denn ein Kind wird nur dann von den Eltern gelobt in den meisten Fällen, wenn es eben genau das tut, was die Eltern von ihm wollen. Und da entwickelt ein Kind natürlich ein ganz feines Gespür, wie es sich verhalten muss, damit die Eltern es belohnen. Und wir laufen alle Gefahr, dass wir dieses Verhalten ein Leben lang als Erwachsene reproduzieren. Ich zitiere in meinem Buch eine sehr spannende Studie aus England. Da hat man mal untersucht, wie viele Bemerkungen von Erwachsenen hört ein Kind am Tag. Das sind also 550 etwa. Und davon sind 500 negativ. Also lass das, tu das nicht, nimm dich nicht so wichtig. Und nur 50 positiv. Und das klingt natürlich in unserem Kopf nach, dass wir uns den Erwartungen der Eltern oder der anderen Menschen beugen sollen. Und das führt dann halt auch zu einer ungesunden Nettigkeit. Da würde ich einen feinen Unterschied machen zwischen einer gesunden Nettigkeit, das ist nämlich ein Geben und Nehmen von Nettigkeit, das ist völlig in Ordnung, das ist sogar toll, aber es ist ungesund, wenn ich nett bin, wenn ich entgegenkomme, wenn ich aushelfe, aber ich bekomme nichts zurück. Dann geht es mir schlecht und das ist der Moment, in dem man sich halt auch überlegen muss, wie mache ich es künftig.
Ich fand das sehr interessant, in dem Buch gibt es drei Arten von Altruismus. Das ist einmal der moralische Altruismus, Sympathie-Altruismus und der rationale Altruismus. Ich fand das sehr interessant, weil wir in einer unserer vorigen Folgen auch drüber gesprochen haben, gesagt, ja, gib etwas, ohne etwas zurückzuerwarten. Wo ist denn da die Grenze oder wo ist so die Differenzierung, wo es Sinn macht, etwas zu geben? Weil ich mal dieses, ich gebe dir irgendwie einen Euro, du gibst mir einen Euro, das führt ja dazu, dass man nichts wachsen kann. Aber Wie kann man das abgrenzen, dass man ein gesundes Geben und Nehmen hat zu dem, dass es ungesund wird?
Finde ich eine ganz spannende Frage, denn wenn wir vornherein sagen, ich gebe dir nur etwas, wenn du mir auch was zurückgibst, dann sind wir ja schon von vornherein nicht nett. Und insofern ist mein Vorschlag der, ich gehe erstmal davon aus, dass der andere auch nett ist. Ich helfe dem Kollegen, wenn er mich um einen Gefallen das erste Mal bittet, helfe ich ihm aus. Wenn ich dann aber auch mal in einer ähnlichen Situation bin, dann nehme ich ihn in Anspruch und bitte ihn, dass er mir auch hilft. Und wenn ich jetzt merke, der nimmt zwar von mir, aber der gibt nichts zurück, dann werde ich mit meinem Geben natürlich nicht mehr so großzügig fortfahren wie bislang. Das ist mein Vorschlag, dass man eben auch erstmal gibt in Situationen, in denen man es kann, nur dann eben auch genau schaut, kriege ich vom anderen etwas in einer ähnlichen Währung zurück. Und das heißt jetzt nicht, dass man kleinkrämerisch sagt, ich habe dir aber den und den Gefallen getan, jetzt musst du mir aber diesen Gefallen tun, sondern dass man einfach auf die Grundhaltung dieses Menschen schaut. Also ich gebe ein Beispiel aus meiner Praxis. Es sind oft Menschen bei mir, die sich beklagen und sagen, Mensch, bei der Arbeit, alle, die Probleme haben, auch private Probleme, die kommen zu mir und die heulen sich bei mir am Schreibtisch aus. Und dann folgt meistens als nächster Satz, wenn ich mal selber Probleme habe, dann hört mir aber keiner zu. Und genau das ist ein Punkt, da muss man dann hellhörig werden und sagen, wenn ich den anderen so viel Aufmerksamkeit gebe, dann muss ich auch was einfordern und dann muss ich auch mal in einer Situation sagen, du, ich habe dir bei deinen Sorgen zugehört und wenn ich von dem spreche, was mich bewegt, dann erwarte ich, dass du mir auch zuhörst. Und wenn jemand das dann nicht tut, dann finde ich es völlig okay, dass man Konsequenzen zieht, denn sonst geht man emotional zugrunde. Und das fände ich jammerschade, denn ich wünsche mir, dass nette und soziale Menschen eben mehr Einfluss erlangen in unserer Gesellschaft, dass die eher auch mal in Führungspositionen kommen und dass die nicht einfach untergebuttert werden.
Das heißt eigentlich, der Nette ist im Nachteil, wenn ich das richtig verstehe, weil ihm so ein bisschen die Wehrhaftigkeit fehlt, auch wenn dann eben ein soziales Ungleichgewicht besteht oder eben ja eine Disbalance, dass man dann eben auch einfach mal nicht zurückschlägt, aber zu sagt, hey, hier ist die Grenze, das geht so nicht, das ist nicht der soziale Vertrag, den wir hier ungeschrieben haben miteinander.
Genau das ist es. Also die Grenze zu setzen und die, also erstmal zu definieren, was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mit mir machen und dann eben auch diese Grenze durchzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich anderen eben auch sage, bis hierher und nicht weiter. Ich meine, wenn wir das Ganze mal übertragen, warum haben Staaten Grenzen und wie funktionieren solche Grenzen? Als es noch Grenzen gab in Europa zum Beispiel, da gab es eben einen Zoll, da saß einer, da musstest du durchfahren, der winkte dich durch oder der sagte, halt, du hast keine Papiere, du bleibst hier. Das heißt, eine Grenze muss man sichtbar machen für die anderen. Man muss ihnen auch sagen, welche Konsequenzen hat es, wenn du die Grenze verletzt. Also wenn ich irgendwo in die Schweiz wollte, ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald, wenn ich in die Schweiz gefahren bin und ich hätte meinen Ausweis nicht gezeigt und ich wäre einfach durchgefahren, dann hätten die mir wahrscheinlich in den Reifen geschossen. Das wusste ich und deshalb habe ich immer brav meinen Pass gezeigt. Und wenn andere wissen, ich kann mit jemandem etwas machen, ich kann ihn vor einer Gruppe zum Beispiel lächerlich machen und er wehrt sich nicht, ich kann ihn mit einem miesen Gehalt abspeisen und er beklagt sich nicht, dann muss man in der heutigen Zeit, in dieser Ellbogenzeit damit rechnen, dass die anderen das ausnutzen. Und das genau ist der Grund, warum ich den Netten sage, überlegt euch gut, zu wem ihr nett seid und vor allen Dingen lasst euch nicht über den Tisch ziehen.
Das ist natürlich, ist mal, wenn man das hört, dann denkt man sich, ja, kann ich unterschreiben. Aber ist mal, meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass das Selbstvertrauen ja eine wesentliche Rolle dafür spielt, ob man sich überhaupt traut, eine Grenze zu setzen oder ob man eben dann, wie du das ja vorhin schon sagtest, dann das Gefühl hat, man wird aus der Herde ausgestoßen und dann ist man verloren. Wie wichtig ist da Selbstvertrauen oder was kann ich tun, um Selbstvertrauen zu stärken?
Also das Selbstvertrauen, der Selbstrespekt würde ich es sogar nennen, das ist das absolute A und O. Denn die soziale Anerkennung, nach der wir heute so sehr gieren und greifen, schau nur das Internet an mit den ganzen Likes und Followern und immer nur der Applaus von außen, das führt ja dazu, dass ich nie satt werde, dass ich, wenn ich eine gewisse Zahl von Followern habe, noch mehr brauche, um mich bestätigt zu fühlen, dass ich, wenn ich einmal Applaus habe, noch lauteren Applaus brauche, um mich bestätigt zu fühlen. Das heißt, diese Quellen, diese Reize, die verlieren mit der Zeit immer mehr. Das Einzige, was wirklich hilft und wirklich bleibt, ist, dass ich mich selber so annehme, wie ich bin. Und wenn ich das wirklich schaffe, wenn ich es wirklich schaffe, mich zu mögen, auch mit meinen Schwächen, auch mit dem, was mir an mir nicht gefällt, wenn ich das wirklich schaffe, dann bin ich nicht mehr so abhängig von der Anerkennung von außen und dann werde ich auch ernster genommen von anderen. Denn wenn ich meinen Selbstrespekt erhöhe, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse ernster nehme, dann tun es auch die anderen. Und das hat ja auch eine ganz interessante Gegenseite, denn wenn ich von anderen nicht respektiert werde, dann respektiere ich mich selber oft nicht. Ich habe neulich gerade in der Beratung eine sehr nette Frau gehabt und die hat mir erzählt, ja, bei den Meetings, die dauern bei ihr immer so lange, wenn sie in der Firma ist, die Meetings, die dauern wahnsinnig lange und sie müsse öfter mal auf die Toilette, aber die unterdrückt das dann unbedingt, egal wie lange das Meeting dauert und rennt danach gleich zum Klo. Das heißt, sie nimmt das eigene körperliche Bedürfnis in diesem Fall viel weniger ernst als die soziale Anerkennung der anderen. Und ich finde, das ist immer die falsche Reihenfolge, denn der wichtigste Spruch, das wichtigste Urteil in diesem Verfahren, wo es um den Selbstrespekt geht, das kann immer nur von einem selber kommen. Das kann nie von außen kommen. Und wenn ich mich selber verurteile als jemand, der wenig wert ist, dann kriege ich genau das in der Außenwelt gespiegelt.
Das heißt also eigentlich in dem Moment, wo ich mich durchsetzungsfähiger präsentiere, kriege ich eigentlich die Anerkennung, die ich suche.
Absolut. Also wenn ich an die Berechtigung meiner eigenen Bedürfnisse glaube, wir nehmen mal zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung. Wenn ich denke, naja, eigentlich bin ich ja froh, dass ich eine Arbeit habe und eigentlich, ich verdiene ja auch mehr als viele andere. Es gibt so viele, die verdienen nur ein bisschen weniger als ich. Das denken nette Menschen oft. Und in Wirklichkeit heißt das ja, ich habe es gar nicht verdient. Und wenn ich dann in eine Verhandlung reingehe, dann werde ich das immer ausstrahlen, egal was ich sage. Und wenn ich mir vorher eben andere Gedanken mache und sage, ich schreibe es mal auf, was habe ich der Firma alles Gutes getan? Ich schreibe mal auf, an welchen Punkten habe ich meine Arbeit ausgebaut? Ich schreibe mal auf, welchen Vorteil habe ich der Firma gebracht? Und wenn ich dann wirklich zu der Überzeugung komme, ich bin eine wertvolle Arbeitskraft für diese Firma, dann kann ich natürlich ganz anders auftreten, von innen heraus anders auftreten, ohne dass ich eine Rolle spiele, als wenn ich selber in Wirklichkeit zweifle. Das heißt, das erste Gespräch, das muss man immer mit sich selber führen und dann in der Außenwirkung wird man stärker.
Ich finde das sehr faszinierend, weil es tatsächlich sich ja nicht nur auf das Berufliche auswirkt, dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstbewusstsein zu haben, sondern auch auf die Beziehung. Du schreibst das am Anfang in deinem Buch als Beispiel, eine Projektleiterin erzählt, ihr Mann habe sie völlig überraschend verlassen, worauf sie ihm vorwarf, ich habe mich doch immer nach dir gerichtet. Was steckt dahinter, dass ich so das mache? Oder wie kommt man da raus? Wie schafft man die Transformation?
Das ist eine sehr individuelle Sache. Da gibt es auch keine pauschalen Rezepte. Aber ich glaube, das Erste ist einmal zu erkennen, was tue ich da eigentlich? Und warum tue ich es eigentlich? Das Interessante ist ja, und das ist auch eine Frage, die ich in dem Buch aufwerfe, wenn ich Menschen frage, warum sind sie in dieser Situation nett, dann sagen die fast alle, na, ich bin halt so, ich kann gar nicht anders. Das stimmt natürlich nicht. Wir können durchaus anders. Jeder von uns ist in der Lage, in einer bestimmten Situation Ja oder Nein zu sagen. Jeder ist in der Lage, es einem anderen immer recht zu machen. Wie diese Frau, die du da gerade zitiert hast, die hat sich ja immer nach ihrem Ehemann gerichtet und der fand die dann irgendwann nicht mehr interessant, weil er dachte, die hat ja gar keine eigene Persönlichkeit. Die hatte aber eine richtig starke Persönlichkeit. Ich habe die Frau dann ja kennengelernt. Sie hat sie nur unterdrückt. Sie dachte, sie tut dem Mann einen Gefallen, indem sie sich dem Mann anpasst. Und sie wurde genau dadurch eben für ihn uninteressant. Und das ist jetzt für alle Netten, die uns zuhören, vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn man die Anerkennung anderer Menschen haben möchte, kriegt man sie viel eher, wenn man zu sich selber steht und die eigenen Bedürfnisse äußert, als wenn man sich für die anderen verbiegt. Das funktioniert kurzfristig, ja. Ich falle nicht auf, ich kriege ein Dankeschön, aber heimlich werde ich da doch eher abgeschrieben. Und darum ist es ganz wichtig, erstmal in sich reinzuhorchen. Was will ich eigentlich? Und sich eben auch zu fragen, welche alten Glaubenssätze, vielleicht auch aus der Kindheit, führen dazu, dass ich mich so und so verhalte. Und Ist das noch zeitgemäß oder muss sich da was verändern?
Du sprichst gerade Glaubenssätze an. Was für Glaubenssätze sind das so? Du hast ja im Buch einige Beispiele.
Zum Beispiel, mach es immer so, dass du nicht auffällst. Nicht auffallen, das ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den man in der Erziehung eingeimpft bekommt. Oder nimm deine eigenen Bedürfnisse, nimm dich nicht so wichtig. Oder der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Oder über Geld redet man nicht. Das sind Sätze, die haben wir in der Erziehung vielleicht gehört, wissen es schon gar nicht mehr, aber heimlich läuft dieses Programm halt noch in unserem Hinterkopf und heimlich steuert es uns, als wäre da so eine Fernbedienung, die uns lenkt. Und da muss man erstmal dahinter kommen. Warum fällt es mir so schwer, mein Gehalt zu verhandeln? Warum habe ich das Gefühl, meinen Chef zu überfordern, wenn ich jetzt auf ihn zugehe? Warum sage ich aus Nettigkeit, ja, es ist schon in Ordnung, dass dieses Jahr kein Gehaltsetat da ist. Ich weiß ja, der Firma geht's nicht gut. Ne? Nette sagen oft Sätze, die sagen sie zwar, aber wenn sie dann wirklich in sich reinhorchen, merken sie, ich empfinde es doch anders. Und da entsteht dann halt eine Diskrepanz und oft stehen da Glaubenssätze dahinter.
Jetzt sagen natürlich viele, ja, ja, diese Glaubenssätze, diese Sätze, die kenne ich, ab und zu sage ich das, aber ich glaube da gar nicht dran. Denkst du, dass das wahr ist, dass man nur so beiläufig solche Sätze einfach mal äußert? Oder denkst du, dass es tatsächlich wichtig ist, wie ich über mich selber rede? Weil viele sagen, ja, ich sage das ja nur im Scherz, ich weiß nicht, dass es so gemeint ist.
Ich halte es für ganz, ganz, ganz wichtig. Also es gibt so viele Menschen, die sich dann selber auch mal beschimpfen in der Situation. Ach Mensch, du Idiot, was hast du hier schon wieder falsch gemacht? Ist ja nicht ernst gemeint, sage ich nur mal so, aber das kommt von sehr tief innen. Und gerade das, was man nicht so meint, was einem also einfach so auf die Zunge kommt und über die Lippen geht, das ist ja das Interessanteste. Das kommt aus dem Unbewussten und das hat eine Wirkung nach außen. Das merkst du ja schon, wenn du die Suggestionen siehst. Also wenn sich jemand jeden Tag einen Satz einredet, ich habe zwei linke Hände, dann ist er irgendwann ungeschickt, weil er es glaubt und weil es eine Wirkung entfaltet. Und wenn sich jemand einredet, ich bin ja nicht so wichtig oder ich kann froh sein, dass ich Arbeit habe, dann hat das hundertprozentig eine Wirkung auf die Art und Weise, wie er auftritt. Und wenn man mal bei dem Beispiel bleibt, ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe, wer das natürlich ausstrahlt, der signalisiert seinem Chef, dem brauchst du nichts weiter zu geben, der ist ja froh, dass er hier sein darf. Und dann ist die Nettigkeit halt übers Ziel hinausgeschossen und dann wird sie für den Netten gefährlich.
Am Ende hat man auch das Gefühl, so jemanden zu überfordern, wenn man ihm dann noch irgendwie mehr Aufgaben geben würde, denke ich dann.
Das kann durchaus auch der Fall sein und es ist ja auch so, dass Nette wirklich oft in Gesprächen, in Mitarbeitergesprächen zu hören bekommen, naja, wir haben auch Ihren Namen im Gespräch gehabt bei der Beförderung, aber wissen Sie, das ist halt eine Position, da braucht man Durchsetzungsstärke und das sehe ich bei Ihnen nicht. Das heißt, die Nettigkeit wird dann gegen den Netten ausgelegt, was natürlich auch Bände über unser System spricht. Ich fände es richtig gut, wenn soziale Kompetenz viel höher gewichtet würde und ich fände es auch gut, wenn ich in den Stellenausschreibungen nicht immer nur von Durchsetzungsfähigkeit lesen würde, sondern eben auch von sozialer Kompetenz und übersetzt natürlich auch Nettigkeit.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du selber zu nett bist?
Ja, ich war in meinem Leben oft zu nett und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich glaube, es ist das Beste, wenn du selbst ein Thema kennst aus eigener Erfahrung und ich beschreibe in diesem Buch eine Situation, da wäre ich in der Tat fast verblutet aus Nettigkeit. Da habe ich also einen Gespräch verabredet gehabt, ein telefonisches Coaching mit einer Klientin und zwar in meinem Urlaub. Die hatte mir eine Mail geschrieben, Herr Werle, ganz dringend, ich habe ein tolles Jobangebot, können wir kurzfristig heute um 16 Uhr was, glaube ich, miteinander sprechen. Eigentlich hatte ich gesagt, im Urlaub kein Dienst, aber es hatte ich diese Mail gelesen, ich wusste, dass diese Frau eine sehr hohe Meinung über mich hatte und dann dachte ich, okay, du brichst dir keinen ab, mach das mal eine Stunde lang. Und jetzt ist mir aber eine Stunde, bevor der Termin anstand, was Blödes passiert. Ich habe einen Kuchenteller abgewaschen und der zerbrach in meiner Hand und sofort färbte sich das Abwaschwasser rot. Ich hatte mir also eine richtig tiefe, große Schnittwunde in den Finger gemacht aus Versehen. Und das blutete wie verrückt. Ich habe das dann in ein Handtuch gewickelt und das Handtuch wurde rot. Und ich habe natürlich gewusst, eigentlich musst du mit dieser Verletzung jetzt ganz schnell zu einem Arzt gehen. Aber im Hinterkopf, Mensch, die Frau so und so, die hat um 16 Uhr den Termin bei dir. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass ich gewartet habe. Und um 16 Uhr, was passiert ist, das war ein absoluter Witz, nämlich die Klientin von mir, die hat den Termin abgesagt. Die hat gesagt, meiner Tochter, die hatte eine kleine Tochter, der ist speiübel, können wir uns auf morgen vertagen. Und ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und der Arzt, der konnte es gar nicht glauben, dass ich erst zu spät kam und sagte, Mensch, Sie hätten ja verbluten können. Und ich war dann auch mehrere Stunden dort, bis die mich wieder haben gehen lassen. Und das war eine wunderbare Lektion für mich, denn die Klientin, die hat es richtig gemacht. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert, ja, weil ich Einsatz mit Leib und Leben gebracht habe, um 16 Uhr da zu sein. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert. Wie kann die absagen, nur weil es ihrer Tochter schlecht ist? Und dann wurde mir klar, sie macht es richtig. Sie nimmt die Bedürfnisse ihrer Familie, ihrer Tochter ernst. Und ich selber, ich habe es falsch gemacht. Ich habe die Bedürfnisse der Klientin wichtiger genommen als meine eigenen. Und ein paar solche Erlebnisse, die haben dazu geführt, dass ich meine Nettigkeit in bestimmten Situationen dann bewusst dosiere. Aber ich bin froh, dass ich immer noch ein sozialer Mensch bin und ich verhalte mich gegenüber solchen Menschen, die nett zu mir sind, natürlich immer noch nett und das werde ich auch weiter tun.
Das ist eigentlich, wenn man das so sehen muss, das ist ja eine achtsame Form von Nettigkeit, dass man nicht reflexartig nett ist, egal was andere mit einem machen und dadurch eben auch Grenzen wahrt. Wenn wir gerade beim Thema Grenzen sind, gibt es da so Beispiele, wo du sagst, hey, da hat jemand in deinem Coaching seine Grenzen nicht gewahrt und danach hat er das gelernt? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
Also im Coaching an sich oder im Arbeitsalltag?
Von mir ist auch gerne im Arbeitsalltag. Einfach, wo du sagst, hey, da habe ich es beobachtet und da merke ich einfach, da konnte ich was helfen oder da konnte ich was bewirken für die Person.
Ja, ich beschreibe was von einer Filialleiterin im Einzelhandel. Die war bei mir in der Beratung, ist auch ein Fall, den ich in dem Buch darlege. Und die galt als gute Seele ihres Betriebes. Und das war ein Titel, auf den sie wirklich stolz war. Ich bin die gute Seele bei mir im Betrieb. Und alle, die irgendwas auf dem Herzen hatten, die steuerten eben immer ihren Platz an. Von allen Seiten in jedes private Problem wurde sie mit reingezogen. Sie musste aushelfen den Kollegen bei der Arbeit. Sie wurde von allen Seiten eingespannt, ließ ihre eigene Arbeit immer mehr liegen, weil sie durch die anderen ja beansprucht war, bekam gelegentlichen Rüffel von ihrem Chef, sank im Ansehen und hatte dann sogar private Probleme, weil ein Kollege von ihr, der depressive Schübe hatte, wie er sagte, der rief sie dann auch abends an und sie sagte, ich kann doch diesen depressiven Menschen jetzt nicht einfach abweisen. Und die telefonierte dann eben um 10 Uhr, um 11 Uhr mit dem Kollegen. Und irgendwann wurde es ihrem Mann zu bunt und er sagte, das kann ja nicht sein, dass du mehr mit einem Fremden abends sprichst als mit mir. Dann hatte sie auch noch eine Ehekrise am Hals. Und in dieser Situation kam sie zu mir in die Beratung und fragte mich ja, was soll ich denn jetzt unternehmen? Und da war es dann eben für sie ganz wichtig zu realisieren, Nettigkeit bedeutet eben nicht, dass man Dinge für andere tut und selbst einen hohen Preis dafür bezahlt. Der Vinfredo Pareto, der ja dieses 80-20-Prinzip erfunden hat, der hat mal definiert, was eine gesunde Nettigkeit ist und was eine ungesunde Nettigkeit ist. Und er sagte, gesunde Nettigkeit besteht darin, dass es den beteiligten Personen einer mindestens besser geht nach einer Interaktion, aber keiner schlechter. Und eine ungesunde Nettigkeit besteht darin, dass es zum Beispiel einem besser geht, dem Kollegen, dem sie hilft in diesem Fall, der sie anruft, aber ihr selber und ihrem Mann und ihrer Familie geht es schlechter. Und das ist dann eine ungesunde Nettigkeit. Und da haben wir eben ganz lange in der Beratung darüber gesprochen, dass sie sich selbst gegenüber mindestens genauso viel Einfühlungsvermögen entgegenbringen muss, wie sie es gegenüber anderen tut. Und das ist dann ein schrittweiser Prozess, in dem sie das gelernt hat. Und die war dann auch ganz verblüfft, als sie klare Grenzen gesetzt hat, als sie dem Kollegen zum Beispiel sagte, du, keine privaten Anrufe mehr bei mir, dass die das auch respektiert haben und dass sie dadurch auch kein Ansehen verloren, sondern eher noch welches gewonnen hat. Denn wenn sie immer erreichbar war, war das ja auch nichts Besonderes für die Kollegen. Das heißt, man unterliegt dann auch einer gewissen Inflation, weshalb es wirklich klug ist, mit der Nettigkeit, wie du es so schön gesagt hast, achtsam umzugehen.
Das bedeutet ja auch immer Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Sache für manche, das zu lernen und auch dahin zu kommen.
Ja, das Nein sagen, das wird oft verbunden damit, dass man den anderen vor den Kopf stößt. Und das ist ein Ding, das wir auch aus der Erziehung mitbringen. Wenn die Eltern was von uns wollten, dann hatten wir ja auch nicht groß die Wahl. Dann mussten wir fast Ja sagen, sonst waren wir unartige Kinder. Aber wenn wir jetzt in der Interaktion zwischen Erwachsenen sind, dann ist ein falsches Ja im Grunde genommen unhöflicher als ein Nein. Also wenn du mich jetzt auf eine Party einlädst und ich gehe nicht gern auf Partys oder ich habe schon was anderes vor, aber ich denke, naja, ich will ihn jetzt nicht vor den Kopf stoßen und ich sage ja, dann schade ich mir damit, weil ich will nicht auf der Party sein und ich versäume etwas anderes. Aber ich schade ja im Grunde genommen auch dir, weil du denkst, der Martin, der kommt jetzt und freut sich auf meine Party und in Wirklichkeit verfluche ich deine Party. Das heißt, ich bin ungerecht oder unehrlich gegenüber dir. Und so entsteht Zwei-Parteien-Schaden. Und das sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass ein falsches Ja oft unhöflicher ist als ein ehrliches und freundliches Nein.
Das ist ein klasse Merksatz, ja. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil es tatsächlich so ist, wo man manchmal das Gefühl hat, hey, ich tue dem anderen Gefallen, wenn ich zusage. Der andere denkt auch, dass er mir jetzt einen Gefallen getan hat. Und im Grunde genommen leide ich nur, weil ich nicht den Mut habe, Nein zu sagen und offen mit dem umzugehen, was die eigentlichen Bedürfnisse sind. Das musste ich tatsächlich selber auch lernen mit der Zeit, wo ich merkte, okay, ich werde immer noch anerkannt, aber zumindest kriege ich jetzt auch das, was mir gut tut und nicht irgendwie, ich versuche mich nur anzupassen oder ich versuche das hinzunehmen, was andere mir als Nettigkeit entgegenwerfen, aber eigentlich ist es nicht nett, weil es nicht das ist, was mir etwas Gutes tut, wo ich mit glücklich bin. Jetzt ist es ja im Karrierebereich so, dass man manchmal so das Gefühl hat, da kommen ja nur die Harten durch. Die alles für den Job geben, da sind wir aber eigentlich auch wieder am Punkt, wo man sagt, vielleicht ist man zu nett, wenn man ständig Überstunden macht oder ähnliches. Gibt es so Situationen, wo du sagen würdest, da darf ich nicht nett sein oder was, ja?
Absolut. Es gibt viele, viele Situationen im Beruf, wo du auf keinen Fall nett sein darfst. Also das geht ja los, wenn du eine Verhandlung führst. Ich begleite oftmals Verhandlungen als Supervisor und da beobachte ich dann, dass viele nette Menschen dort sitzen und eine Forderung stellen, zum Beispiel sagen die, ich hätte, das geht schon los in der Formulierung, ja, ich hätte gern, also Konjunktiv, ich hätte gern ein Jahresgehalt von 60.000. Und dann huscht ein unsicheres Lächeln übers Gesicht. Und dieses Lächeln und auch dieser Konjunktiv davor, die signalisieren dem Verhandlungspartner sofort, das ist jetzt zwar ein Versuchsballon, den der andere steigen lässt, es ist aber nicht ernst gemeint und es ist keine Forderung. Und damit wird das nicht ernst genommen und damit wird es nach unten gehandelt. Oder, was du gerade gesagt hast, Überstunden. Was passiert denn, wenn jemand jede Überstunde annimmt, wenn jemand alles, was auf seinen Tisch fliegt, macht? Das sind die Kandidaten, die zwar nett sind, aber irgendwann nicht mehr nett zu sich selber sind und dann landen sie in dem Burnout. Das ist ganz klassisch. Oder ein weiteres Beispiel, das ich auch in dem Buch beschreibe. Ein Vorgesetzter, ein Chef eines Teams, der ist unglaublich nett. Der ist so nett, dass er eigentlich nie sagt, wenn jemand was falsch macht. Also er gibt solche verschwurbelten Rückmeldungen, die immer noch positiv klingen. Und wenn jemand zu spät kommt, sagt er auch nichts und so weiter. Und irgendwann sagen die fleißigen und pünktlichen Mitarbeiter in diesem Team, wir fühlen uns von diesem Chef wahnsinnig schlecht vertreten, weil der gar nicht unterscheidet zwischen guten Arbeiten und schlechten Arbeiten und weil er offenbar die Unpünktlichen genauso schätzt wie die Pünktlichen. Warum sind wir eigentlich noch pünktlich? Das heißt, auch ein Chef muss in gewissen Situationen Grenzen setzen. Das kann man freundlich tun, aber man muss es immer so tun, dass man als Persönlichkeit eben auch Respekt ausstrahlt und nicht nur Unsicherheit. Denn wenn Unsicherheit sichtbar wird, dann nutzen es andere oft aus und das ist dann nicht im Sinne der Sache und auch nicht im Sinne des Netten.
Du schreibst in deinem Buch, das ist die Situation 5, ich sehe das hier gerade, die freundliche Diffamierung, ist das was Frauen trifft, wo man sagt, hey, man wird da irgendwie runtergemacht?
Ja, also Frauen sind ohnehin von der Nettigkeit noch mehr betroffen als Männer und eine freundliche Diffamierung, das ist eine Art, wie ein Chef zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin spricht und das kann eben, er nennt sie zum Beispiel meine Kleine, weil sie eine Auszubildende ist und das hat aber eine Wirkung, ja. Meine Kleine, das klingt ja fast so, als wäre es entweder seine Tochter oder vielleicht sogar seine Geliebte, aber es ist nicht mehr eine geschäftliche, neutrale Basis. Und wenn sowas passiert, wenn die Auszubildende jetzt als Kleine angesprochen wird oder auch von einem Kollegen so angesprochen wird, dann finde ich es ganz wichtig, dass man an dieser Stelle, wenn man sich unwohl damit fühlt, auch mal sagt, du, ich möchte nicht, dass du mich so nennst. Dann habe ich eine Grenze gesetzt und dann werde ich auch eher respektiert.
Was würdest du denn sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil jetzt mal, ich kenne das ja auch, manchmal fühlt man sich ja überrumpelt in dem Moment, wo man sagt, ach, ich muss das korrigieren, dann ist es aber schon 2 Minuten her, dann hat vielleicht schon das Thema wieder gewechselt und es war ja nur eine kleine Bemerkung. Wie kann ich das angehen?
Also ich sage explizit in dem Buch auch, jeder Zeitpunkt ist besser als nie. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass man sich erstmal sammelt und man kann auf so etwas unbedingt auch wieder zurückkommen. Und sagen, mir geht da gerade noch was. Man kann ja einfach das Gedankenradio auf laut drehen. Und sagen, du, mir geht gerade noch was durch den Kopf. Das ist ein Part unseres Gesprächs, der liegt schon ein paar Minuten zurück. Und zwar merke ich, da hat mir eine Bemerkung zugesetzt. Du hast das und das gesagt. Und dann kann ich ihm eine Rückmeldung geben. Und dann kann ich auch das mit einem Wunsch verbinden. Ich würde also nie nur sagen, du darfst mich nicht Kleine nennen, sondern ich möchte, dass du mich Bettina nennst. Dann habe ich aufgezeigt, was ich will. Und dann kann ich auch darüber sprechen, wenn es beim nächsten Mal wieder wenn er wieder Kleine sagt, dann kann ich sagen, Moment, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass du mich Bettina nennst, mach es bitte auch. Dann habe ich was an der Hand und gehe auch in eine konstruktive Richtung.
Und wenn derjenige jetzt sagen würde, ja, ist dir das denn so wichtig? Muss das denn sein? Ich meine, so sage ich das hier zu allen schon seit 20 Jahren.
Dann würde ich genau das sagen, nämlich jawohl, das ist mir sehr wichtig und deshalb spreche ich es an.
Okay, also eigentlich die gleiche Botschaft nochmal wiederholen, nochmal in einer bisschen anderen Verpackung ist es dann, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, und das ist auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht abweicht oder nicht eine Ausnahme zulässt, sondern dass man wirklich stur diese Botschaft sendet. Denn je öfter man es sagt, desto eher nimmt der andere es auch ernst und dann wird das auch respektieren. Und wenn ich es nur einmal sage, so ja, ich möchte es aber nicht, beim nächsten Mal dulde ich es wieder und beim übernächsten Mal dulde ich es. Oder ich sage, es ist mir gar nicht so wichtig, na klar, dann wische ich ja schon wieder meine eigenen Bedürfnisse weg. Und es ist ganz wichtig, dass ich auch zu dem stehe, was ich empfinde und es einem anderen sage. Also ich habe einen Klienten, ich gebe ein Beispiel aus der Praxis, ich habe einen Klienten, der ist ein gehobener Verwaltungsangestellter und der heißt Klaus. Und der hat, was ich jetzt weiß durch die Beratungsgespräche mit ihm, der hat ein wenig ein Problem damit, dass er körperlich relativ klein ist. Der ist, glaube ich, 1,72 Meter groß und der wird dann von einigen Kollegen gelegentlich Kläuschen genannt. Von außen kann man das ja nett und harmlos finden, aber er selber, er empfindet es jedes Mal als eine Diffamierung. Er denkt, es richtet sich auch vielleicht gegen seine mangelnde Körpergröße und wie gehe ich jetzt mit sowas um? Der hat auch zu mir gesagt, aber ich will doch nicht kleinlich wirken und die nennen mich schon so lange Kläuschen. Aber der einzige Weg, um eine Grenze zu setzen, ist wirklich den Grenzstrich zu ziehen. Und das hat er dann auch gemacht. Dann ist er wirklich auf seine Kollegen zugegangen und hat gesagt, hört mal her, ihr habt mich ja schon öfter Kläuschen genannt, bislang habe ich das hingenommen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das stört mich schon ganz lange. Und ich erwarte jetzt von euch, dass ihr mich künftig Klaus nennt. Ich nenne euch auch bei euren normalen Vornamen, ich verniedliche euch nicht und dasselbe erwarte ich von euch. Dann kam es noch ein paar Mal dazu, dass andere gedankenverloren Kläuschen gesagt haben und er ist jedes Mal dazwischen und sagte, Moment, erinnerst du dich daran, was wir besprochen haben? Und als er das ein paar Mal gemacht habe, hatte da war er halt wieder der Klaus und das war für ihn extrem wichtig. Und insofern finde ich Wichtigkeit hat immer mit meinen persönlichen, subjektiven Maßstäben zu tun. Ob das von außen so erscheint oder nicht, ist relativ egal.
Mhm. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, das Warum in so einer Situation auch zu erörtern, dass man sagt, hey, ich fühle mich dadurch unwohl, weil ich fühle mich klein gemacht und damit habe ich ein Problem? Oder ist es besser, das zu vermeiden?
Das hängt vom Persönlichkeitstyp ab. Also wenn es jemand ist, der sagt, ich lege gerne die Karten auf den Tisch, ich erkläre gern die Motive, dann kann er das tun. In diesem Fall bei diesem leitenden Angestellten hätte ich es problematisch gefunden, weil er sich dadurch natürlich auch sehr angreifbar macht, wenn er jetzt die Motive erklärt hätte. Aber er hat es umrissen. Er hat gesagt, ich fühle mich schlecht damit, es tut mir nicht gut und damit hat er eigentlich genug gesagt. Also ich würde im geschäftlichen Zusammenhang vielleicht etwas zurückhaltender sein mit solchen Begründungen. Wenn wir uns jetzt aber im privaten Rahmen unter Freunden oder gar in einer Beziehung bewegen, da kann man natürlich auch wirklich die Motive offenlegen. damit der andere versteht, warum ich das nicht möchte oder warum ich etwas möchte.
Du sprichst ja in dem Buch sehr viele Punkte an, wo man sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche. Und ich kenne das auch oft, man liest etwas und nickt und sagt, ja, das ist das Richtige. Und jetzt habe ich das Buch gelesen und dann passiert aber erstmal nicht viel. Zum Schluss erwähnst du es, den Zauber der kleinen Schritte. Was siehst du da drin?
Der Zauber der kleinen Schritte besteht darin, dass ich mich nicht sofort unter den Druck setze, ein anderer Mensch zu werden, klare Kante zu zeigen, von jedem Respekt zu bekommen, sondern dass ich mir wirklich realistische Ziele setze, wie ich Schritt für Schritt mehr Respekt einfordern kann. Also, ich gebe ein Beispiel. Ich habe Eltern, die mich immer wieder am Wochenende einladen und die wollen, dass ich sie jedes Wochenende besuche. Ich habe aber auch ein eigenes Leben, vielleicht eine Familie und irgendwie merke ich, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, dass ich jetzt jedes Wochenende zu den Eltern fahre. Und jetzt neigt man natürlich dazu, dass man sagt, jawohl, jetzt setze ich eine Grenze, jetzt komme ich mal 4 Wochen nicht zu den Eltern. Das ist gar nicht so klug, weil man dann die anderen vielleicht überfordert, aber vor allen Dingen auch sich selber überfordert. Dann wäre es mal eine gute Sache, dass man sagt, okay, bislang bin ich jedes Wochenende bei den Eltern, jetzt werde ich ihnen mal sagen, ein Wochenende in dem kommenden Monat werde ich nicht bei euch sein, weil ich da das und das mache. Dann schaue ich mal, wie sich das anfühlt, ob die Welt sich weiterdreht. Das wird sie tun, ganz bestimmt. Und dann merke ich, das geht ja. Es geht auch mit 3 Wochenenden. Dann kann ich vielleicht im nächsten Monat sagen, so, jetzt werde ich an dem Wochenende kommen und an dem und an den anderen beiden habe ich was vor. Und so kann ich mich wirklich in die Situation reintasten und dann kann ich auch die Erfahrung sammeln, es funktioniert tatsächlich. Und dasselbe gilt fürs Nein sagen. Wenn ich das Nein sagen in kleinen alltäglichen Situationen einmal übe, dann fällt es mir leichter, das dann auch in entscheidenden Situationen für mich einzusetzen und stimmiger zu handeln.
Martin, das sind klasse Schlussworte. Überhaupt dieses in kleinen Schritten finde ich sehr, sehr wichtig. Klasse, dass du das hier auch uns nochmal so schön dargelegt hast. Wer noch mehr dazu erfahren möchte, das Buch Die Netten beißen die Hunde, es gibt es überall im Buchhandel. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Also ich habe es sehr begeistert auch gelesen, weil es wirklich so viele Dinge anspricht, wo man merkt, okay, nett sein ist gut, aber man muss eben auch wissen, wo die Grenzen sind und wie man diese Grenzen einhalten kann. Und da ist dein Buch ein klasse Beitrag.
Das freut mich.
Von daher kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich dieses Buch auch einmal durchzulesen, weil es liest sich auch sehr flüssig. Das ist natürlich auch wunderbar, wenn man so ein Buch hat, wo man sagt, schön, mit Geschichten wird es auch immer wieder unterfüttert. Ganz, ganz klasse. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns in den Podcast zu kommen.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Buch wieder.
Das ist sehr nett und da würde ich mich drüber freuen, Timon.
Macht's gut.
Bis dann.